Okay. Ja, Wegweiser sind wichtig. Wegweiser sind etwas richtig Gutes. Ich weiß nicht, ob ihr gerne wandern geht. Heutzutage braucht man ja gar nicht unbedingt Wegweiser. Kannst du einmal die PowerPoint schalten? Oder ist eingehakt? Okay, dann machen wir es ohne PowerPoint. Wir leben ja nicht nur im digitalen Zeitalter. Beim Wandern ist es ja auch so, genau hier das Bild mit den Wegweisern. Ich weiß nicht, ob du gerne wandern gehst, sonst bist du vielleicht mit dem Fahrrad unterwegs oder aber mit dem Auto. Und ja, wir leben in einem Zeitalter, wo es GPS gibt, wo es Navigationssysteme gibt und. Ist das Mikro an? Ja, ne? Okay, irgendwie habe ich mich gerade nicht so richtig wahrgenommen. Und es... Okay, alles klar, ich bin ein bisschen irritiert gewesen. Also bei mir ist es halt häufig so, wenn ich wandern gehe, dann lasse ich mein Smartphone ganz bewusst zu Hause. Und dann orientiere ich mich nun mal an solche Wegweiser. Und ich bin wirklich dankbar, dass es solche Wegweiser gibt, die mir bestätigen, Arthur, du bist auf dem richtigen Weg. Oder die mir zeigen, Arthur, da geht es lang, um dein Ziel zu erreichen. Und ich denke, jeder von euch stimmt mit mir überein, dass es gut ist, Wegweiser zu folgen und es doch total dumm wäre, einen Wegweiser zu ignorieren. Wenn doch ganz klar da dein Ziel auf dem Wegweiser steht und da einfach den Wegweiser zu ignorieren, das wäre doch einfach nur dumm. Aber wisst ihr, nicht nur Schilder können Wegweiser sein, sondern auch Menschen. Ich meine, viele von euch haben Kinder beziehungsweise Enkelkinder. Und ich glaube, jeder stimmt mit mir überein. Jeder möchte doch gerne, wenn er nun mal Vater oder Mutter ist, ein guter Wegweiser für seine eigenen Kinder sein, oder? Ich meine, Angelika und ich, wir haben 2 Kinder von Gott geschenkt bekommen. Und es ist uns wirklich ein Anliegen, unseren Kindern ein guter Wegweiser zu sein. Ein Wegweiser zu Jesus Christus hin. Aber wisst ihr, ich finde einen Gedanken besonders spannend. Und zwar den Gedanken, den Jesus sagt, wo er sagt, nicht nur Erwachsene können Wegweiser sein, sondern sogar kleine Kinder können Wegweiser sein. Jesus sagt, dass Kinder Wegweiser des Glaubens sind und dass wir als Erwachsene, und der Großteil von uns ist nun mal erwachsen, und wir als Erwachsene, wir können von kleinen Kindern ganz, ganz viel lernen, vor allem, wenn es um das Reich Gottes geht. Und wisst ihr, dieser Gedanke, der fasziniert mich, gerade weil ich selber ja Vater bin seit über 3 Jahren, bewegt mich dieser Gedanke. Und ganz besonders bewegt mich dieser Gedanke jetzt seit 1,5 Monaten. Warum? Nun, ich hatte am 30. August eine Aufgabe, die hat mich zutiefst herausgefordert. Und zwar musste ich eine Trauerfeier leiten. So, an sich eine Trauerfeier zu leiten, ist für mich jetzt nicht so eine große Herausforderung, weil ich schon sehr häufig eine Trauerfeier geleitet habe. Aber am 30. August war alles anders. Denn der Verstorbene dieser Trauerfeier war ein kleines Kind, 4 Jahre alt. Und dieses Kind ist schwerst behindert auf diese Erde gekommen und ist dann durch einen Infekt verstorben im Alter von 4 Jahren. Und das war für mich eine neue Herausforderung. Ich stand vor der Frage, was soll ich jetzt den Eltern denn weitergeben? Was soll ich der gesamten Trauergemeinschaft weitergeben? Und ich bin dankbar für den Geist Gottes. Ich bin dankbar, dass mich der Heilige Geist dann auf den Gedanken gebracht hat, den verstorbenen kleinen Jungen, der 4 Jahre alt war, als Wegweiser zu Jesus hin zu gebrauchen. Denn Kinder sind Wegweiser zu Christus. Das ist das Thema. Kinder sind Wegweiser zu Christus. Warum sind Kinder Wegweiser zu Christus? Woher weiß ich das? Nun, ganz klar, aus dem Wort Gottes. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, steht es sehr deutlich in den Versen 13 bis 16. Und ich möchte mit euch einmal diesen Text als Ganzes lesen und dann möchte ich gern mit euch darüber nachdenken, Vers für Vers durch diesen kurzen Text gehen. Also wir hören auf Gottes lebendiges Wort aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Da steht, und sie, also Eltern, brachten Kinder zu ihm, zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Soweit der Text aus dem Wort Gottes. Ich habe diesen Text in drei Teile gegliedert und jeden Teil, jeden Abschnitt habe ich mit einem Schlagwort versehen, damit wir uns den Inhalt dieses Textes besser merken können. Das erste Schlagwort lautet abgewiesen. Der Durchgang ist verboten. Du kommst hier nicht rein. Ich denke, den meisten von uns ist diese Begebenheit sehr geläufig. Die meisten von uns sind in irgendeiner Art und Weise Bibelkenner und dieser Text gehört schon zu den Texten, den man so kennt. Vielleicht aus dem eigenen Kindergottesdienst oder aus der Kinderbibel. Also diese Situation, diese Begebenheit, die steckt eigentlich in fast jeder Kinderbibel drin. Und diese Begebenheit beginnt zunächst einmal sehr schön. Also da sind Eltern, die bringen jetzt ihre eigenen Kinder zu Jesus. Also sie haben sich irgendwie in der Nähe von Jesus aufgehalten, da wo Jesus war. Es hat sich mittlerweile umgesprochen, dass dieser Jesus, dass das nicht einfach nur so ein ganz normaler Wanderprediger war, sondern dass das wirklich ein vollmächtiger Prediger war, wo Gott durch ihn gewirkt hat. Und somit bringen jetzt Eltern ihre Kinder zu Jesus. Und das war ganz normal zu der damaligen Zeit. Also das gehörte zur jüdischen Tradition, wo man Kinder bereits nach ihrem ersten Lebensjahr immer in die Synagoge gebracht hat, also in ein jüdisches Gotteshaus, mit dem Ziel, dass dann der Rabbi, also der jüdische Lehrer der Synagoge, das Kind segnen sollte. Also das war völlig normal. Und genauso haben das jetzt die Eltern in dieser Geschichte gemacht. Sie bringen ihre Kinder zu Jesus und das Ziel ist, Jesus, dieser jüdische Rabbi, dieser Lehrer, er soll mein Kind segnen. Ja, warum machen das denn Eltern? Warum bringen Eltern Kinder zu Jesus? Nun zum einen, weil Eltern zutiefst dankbar sind, dass Gott sie mit diesem neuen Leben beschenkt hat. Dass Gott diese Familie bereichert hat mit einem neuen Leben. Aber dazu gehört auch die Erfahrung als Eltern, wir haben jetzt eine große Verantwortung von Gott bekommen. Ich meine, jeder Vater, jede Mutter kennt dieses Gefühl, da hast du auf einmal dieses kleine Kind und du weißt, ich bin Vater, ich bin Mutter und ich trage jetzt eine riesengroße Verantwortung für dieses neugeborene Kind. Und jeder Vater und jede Mutter weiß, wie herausfordernd das ist. Jeder möchte am liebsten sein Kind vor allem Bösen bewahren und in einer guten Art und Weise anleiten. Aber gleichzeitig spürst du als Elternteil, ja, wie begrenzt du bist, dass du selber so abhängig bist von Gott. Wie angewiesen man selber auf Gottes Bewahrung und Anleitung ist. Und dieses Bedürfnis nach Bewahrung, nach Anleitung für die eigenen Kinder, das hat sich ja nicht geändert. Das war vor 2000 Jahren bei den Eltern der Fall. Und dieses Bedürfnis hat auch jeder Vater, jede Mutter, auch heute hier im Saal. Wir wünschen uns doch zutiefst, dass Gott unser Kind segnet. Und das ist ein gutes Bedürfnis, was du hast als Vater und als Mutter. Und deshalb führen wir ja auch wir als Gemeinde Neues Leben hier im Preußisch-Oldendorf Kindersegnungen durch. Abgeleitet von diesem Text, abgeleitet von unserem Vorbild Jesus Christus. Und da möchte ich eine kleine Einladung aussprechen. Wenn dein Kind noch nicht gesegnet ist, dann kannst du es gerne segnen lassen. Dann komm doch gerne auf Peter oder auf mich zu. Wir machen einen Termin fest beziehungsweise wir haben auch schon einen Termin, wo wir, wenn Gott will und wir da leben werden, heute in 3 Wochen, am 29. Oktober, möchten wir im Rahmen eines Gottesdienstes Kinder segnen. Und wenn du als Vater, als Mutter sagst, Mensch, das ist auch ein Bedürfnis von mir, für meine Kinder, ich möchte sie auch gerne unter den Segen Gottes stellen, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf uns zu. Wir machen das wirklich gerne. Denn es ist ein biblisches Vorbild. Wir segnen Kinder im Namen unseres Gottes und wir vertrauen das Kind und dessen Familie der Fürsorge Gottes an. Übrigens, als kleiner Tipp für jeden Vater, für jede Mutter, aber auch für jeden Großvater oder für jede Großmutter hier im Saal, tu das jeden Tag für deine Kinder. Es ist mitunter das Beste, was du deinen Kindern tun kannst, dein Kind ganz bewusst jeden Morgen unter den Segen Gottes zu stellen und dein Kind ganz bewusst der Fürsorge Gottes anzubefehlen. Es ist so etwas Kostbares, was kaum mit etwas anderem gleichzusetzen ist. Das als kleinen Einschub. Zurück zum Text. Ich denke, viele von uns kennen jetzt diese Begebenheit. Viele von uns haben so ein inneres Bild, vielleicht ja, von einer Kinderbibel, vom Kindergottesdienst. Und häufig ist dieses Bild ein sehr idyllisches Bild. Also ich sage euch mal, wie ich mir das Ganze vorstelle oder vorgestellt habe. Jesus auf einem großen Stein sitzend, umgeben von einer grünen Wiese, Schmetterlinge, Vögel zwitschern, einfach ein sehr idyllisches Bild. Alles so sehr europäisch, Jesus als Europäer, die Kinder als europäische Kinder, ne? So kennt man das ja aus unseren europäischen Kinderbibeln. Irgendwie sieht alles so europäisch aus, obwohl das ja alles in Israel stattgefunden hat und gar nicht so europäisch war. Kinder sind alle wohlerzogen, Kinder sind alle wunderbar gekleidet. Alles ist einfach nur total idyllisch. Das ist häufig das Bild, was wir bei dieser Situation vor Augen haben. Ganz so idyllisch war es aber nicht. Das macht uns der Text hier sehr deutlich, direkt am Anfang. Denn die Stimmung kippt ganz schnell. Denn den Eltern und dessen Kindern wird der Weg zu Jesus verwehrt. Es steht ja im weiteren Teil, die Jünger aber tadelten die, also die Eltern, welche die Kinder brachten. Sie sagen mit anderen Worten, du kommst hier nicht rein. Du kommst nicht zu Jesus. Wir lassen dich nicht zu Jesus. Stopp. Der Durchgang ist verboten. Die Eltern und dessen Kinder werden an der Tür abgewiesen. Und natürlich kommt uns da die Frage auf, nach dem Warum, oder? Ich meine, da stellen wir uns doch die Frage, warum weisen die Jünger die Eltern und dessen Kindern von Jesus ab? Wo war das Problem, dass die Eltern ihre Kinder zu Jesus brachten? Nun, das lag zum einen an der Kultur, in der die Jünger lebten. Damals war das die römisch-griechische Kultur. Und in der römisch-griechischen Kultur soll es so gewesen sein, dass kleine Kinder eigentlich nicht einen besonderen Stellenwert in der Gesellschaft hatten. Das war eine sehr unbedeutende Phase, dieses Kindsein. In der Antike galten Kinder als unfertige Menschen. Also es waren keine vollwertigen Menschen und es waren Mängelwesen. Und dementsprechend war das für viele, vor allem für die Männer, eine bloße Zeitverschwendung, sich mit kleinen Kindern auseinanderzusetzen, sich in kleine Kinder zu investieren, weil es waren halt keine vollwertigen Menschen in der damaligen Denkweise. Und dann gab es noch einen weiteren Grund, gerade wenn du vom Judentum kamst. Das Judentum war ja damals, oder die jüdische Gesellschaft damals war ja in verschiedenen Gruppen so ein Stück weit eingeteilt. Da gab es die verschiedensten Gruppen und es gab unter anderem die Gruppe der Pharisäer. Das war so die größte Gruppe zu der Zeit, als Jesus gelebt hat. Und die Pharisäer, die waren davon überzeugt, dass man das ewige Leben verdienen muss. Also um in den Himmel kommen zu können, muss man die Rettung erarbeiten. Und der Gedanke bezüglich Kinder war dann, kleine Kinder können sich ja nichts verdienen, geschweige denn etwas erarbeiten. Sie sind ja völlig auf die Hilfe anderer angewiesen. Und deshalb kamen die Jünger nicht auf die Idee, dass Kinder für Jesus eine besondere Rolle spielten. Weil die konnten ja nichts machen, die konnten ja nichts bringen. Die konnten ja nichts geben. Also was soll Jesus mit diesen kleinen Kindern? Und so hielten sie die Kinder davon ab, zu Jesus zu kommen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Jünger verstanden sich so als Bodyguards für Jesus, ne, so als Türsteher. Und sie haben halt ausgewählt. Ja, du passt, du kommst zu Jesus rein, du passt eher nicht, du kommst nicht zu Jesus rein. Du siehst schon so aus, als ob Jesus etwas mit dir anfangen kann und du halt eben nicht. Jetzt die Übertragung auf uns heute Morgen. Wisst ihr, mein Gebet in der Predigtvorbereitung und mein Herzenswunsch ist, ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass sowohl ich, aber auch wir als gesamte Gemeinde niemals Menschen den Weg zu Jesus versperren. Niemals. Zum Beispiel durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, durch das, wie wir geprägt sind, durch unsere Erziehung, durch unsere Kultur oder was auch immer. Wisst ihr, es kann so schnell passieren, dass wir Menschen den Weg zu Jesus manchmal versperren, aber mindestens leider behindern. So viele Christen, ja vor allem aus, ich sag mal, einem sehr traditionell gesetzlichen Hintergrund, haben schon vielen, vielen anderen Menschen den Weg zu Jesus mindestens behindert, ja teilweise versperrt. Ja, sogar eigene Eltern, die halt in einer Art und Weise vielleicht geprägt worden sind, teilweise gesetzlich geprägt worden sind und aus einer falschen Überzeugung dann angefangen haben, ihren eigenen Kindern oder Menschen in ihrem Umfeld den Weg zu Jesus zu versperren. Es gibt so viele Beispiele, auch aus der Seelsorge, wo das der Fall war beziehungsweise ist. Leider. Auch wir Christen können Menschen in unserem Umfeld durch eine falsche Denkweise den Weg zu Jesus versperren. Und möge Gott jedem von uns gnädig sein, dass es uns niemals passiert, dass wir Menschen den Weg zu Jesus behindern oder versperren. Und vielleicht gibt dir heute der Heilige Geist gerade durch diesen Text so einen Schlag in die Rippen, als Vater oder als Mutter, und sagt, hey, da hast du versagt. Es ist so wichtig, dass wir Buße tun. Mein Gebet ist, dass wir eine bußfertige Gemeinde werden. Eine Gemeinde, die sich überführen lässt vom Wort Gottes und vom Wirken des Geistes Gottes. Und wenn du merkst, ja, da habe ich mich tatsächlich vielleicht sogar an meinem eigenen Kind versündigt, dann tue Buße. Bitte Jesus um Vergebung und er vergibt. Und da, wo dich der Geist Gottes hin ermahnt, auch zu einer Person hinzugehen, vielleicht sogar zu deinem eigenen Kind und zu sagen, mein liebes Kind, da habe ich wirklich versagt, weil ich einfach aus einer falschen Denke, aus einer falschen Überzeugung gehandelt habe. Bitte vergib mir. Möge Gott uns vergeben, wo wir anderen den Weg zu Jesus versperrt haben. So, das war das erste Schlagwort. Kommen wir zum zweiten Schlagwort. Und dieses Schlagwort lautet Willkommen. Wisst ihr, als Jesus mitbekommt, wie die Jünger reagiert haben, da wird er so richtig verärgert. Wir lesen in Vers 14, als das Jesus sah, wurde er unwillig. Man könnte auch übersetzen, Jesus wird verärgert. Jesus wird so teilweise richtig zornig. Er wird ungehalten. So eine Reaktion, die erfahren wir oder erleben wir bei Jesus nur ganz, ganz selten. Aber hier ist so eine Reaktion, wo Jesus richtig ärgerlich wird über das Verhalten seiner Schüler, weil er merkt, dass seine Jünger ihn auf eine falsche Art und Weise repräsentieren, weil Jesus so nicht ist. Und Jesus möchte nicht, dass seine Jünger ihn so repräsentieren. Und dann sagt Jesus etwas, was die Jünger völlig schockiert haben muss. Jesus sagt zuerst einmal, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht. So, wir kennen jetzt die griechisch-römische Kultur, wir kennen die jüdische Denkweise und jetzt müssen wir uns so ein bisschen in die Jünger hineinversetzen, die auf einmal diese Worte von ihrem Rabbi hören. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht. Haben wir das richtig verstanden? Jesus, du willst dir Zeit nehmen für diese kleinen Kinder? Das sind doch keine vollwertigen Menschen. Warum? Aber jetzt setzt Jesus noch einen drauf. Und ich stelle mir das so vor, also die Jünger, die, das, was jetzt kommt, das muss sie voll getroffen haben. Ja, so aus den Socken gehauen haben. Er sagt doch tatsächlich, denn solcher, damit meint er kleine Kinder, ist das Reich Gottes. Mit anderen Worten, Kinder sind bei mir willkommen. Kinder sind im Reich Gottes willkommen. Und das muss die Jünger völlig überrascht haben. Das muss ihre Vorstellungskraft völlig gesprengt haben. Und wisst ihr, ihr Lieben, hier wird etwas deutlich, was nicht nur für die Jünger wichtig war, dass sie es lernen, sondern du und ich, wir müssen das heute lernen. Nämlich die Tatsache, dass Jesus ganz anders aussucht, als wir aussuchen würden. Ich weiß nicht, was für Erinnerungen du an deine Schulzeit und besonders an den Sportunterricht hast, je nachdem, wie sportlich du warst. Ich gehörte nicht zu den ganz besonders Sportlichen. Und im Sportunterricht gab es dann so häufig Situationen, wo dann der Sportlehrer gesagt hat, wisst ihr was, wir machen ein Spiel, sagen wir mal Völkerball. Es braucht zwei Teams. So, und dann wurden dann zwei Schüler ausgewählt und diese beiden Schüler mussten dann ein Team jeweils für sich zusammenstellen. Ne? Nacheinander durften sie dann Schüler rauspicken, auswählen in ihr Team. Und wenn du sehr sportlich warst, gehörtest du zu denen, die direkt am Anfang ausgewählt wurden? Erinnert ihr euch noch? Wer gehörte zu denen, die direkt am Anfang ausgewählt wurden? Keiner? Ja, Olga. Und ich gehörte eher zu denen, die ganz zum Schluss ausgewählt wurden, weil ich einfach nicht besonders sportlich war, auf jeden Fall nicht, was Völkerball anbetraf. Jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Du darfst ein Team auswählen und Jesus darf ein Team auswählen. Soll ich dir mal was sagen? Jesus würde nach ganz, ganz anderen Kriterien auswählen als du und ich. Davon bin ich völlig überzeugt, weil die Bibel das sehr, sehr deutlich macht. Wisst ihr, wir sehen manchmal einen Menschen und denken, boah, wenn diese Person zum Glauben an Jesus Christus kommen würde, dann wäre diese Person eine Wahnsinnsbereicherung für das Reich Gottes, für uns als Gemeinde. Diese Person mit diesem Status in der Gesellschaft, mit diesem Ruf, ja vielleicht sogar mit diesem Vermögen, hey, wenn diese Person Teil der Gemeinde wäre und beständig, regelmäßig spenden würde, was könnten wir alles auf die Beine stellen als Gemeinde? Diese Person mit dieser Intelligenz oder mit diesen Begabungen, Mensch, diese Person ist so musikalisch begabt, hat so eine tolle Stimme, kann so viele verschiedene Instrumente spielen, ist vielleicht rhetorisch begabt, könnte so vollmächtig predigen und. Diese Person, der hätte ich so gerne in der Gemeinde im Reich Gottes. Jesus wählt sowas von anders aus als wir. Das sehen wir, wenn wir die Evangelien studieren. Das sehen wir schon allein im Markus-Evangelium, direkt am Anfang, in Kapitel 1, da wählt Jesus einen Aussätzigen aus. Also vergleichbar mit einem Leprakranken heute. Aber damals war ein Aussätziger jemand, der nicht teilnehmen durfte am gesellschaftlichen Leben. Ein Aussätziger lebte außerhalb des Dorfes. Und Jesus wählte einen Aussätzigen aus. Oder in Kapitel 2, da wählt Jesus einen Gelähmten aus. Oder einen Zöllner, der auch sehr verschrien war in der Gesellschaft. In Kapitel 5 wählt Jesus einen Besessenen aus, also einen Menschen, der von bösen Geistern, von Dämonen behaftet, besessen war. Und in Kapitel 5 wählt doch Jesus tatsächlich eine blutflüssige Frau aus. Wisst ihr, eine blutflüssige Frau oder die blutflüssige Frau damals, die durfte in kein einziges Gotteshaus damals reingehen. In keine Synagoge, weil diese blutflüssige Frau eine unreine Frau war im Judentum. Und so eine Frau wählt Jesus aus. Und man könnte jetzt diese ganze Liste beliebig weiter fortführen und wir würden feststellen, Jesus wählt anders aus als wir. Und Jesus macht es richtig wütend, richtig ärgerlich, wenn wir in seinen Namen, so wie seine Jünger, uns das Recht nehmen zu entscheiden, wer in das Reich Gottes hineinkommen darf und wer nicht. Denn bei Jesus, und das möchte ich unmissverständlich klarstellen, bei Jesus ist jeder willkommen. Wirklich jeder. Egal, wie er oder sie ist, unabhängig vom Geschlecht, egal ob Mann oder Frau, egal unabhängig vom Alter, egal ob jung oder alt, unabhängig vom Status, den diese Person in der Gesellschaft hat, unabhängig vom Beruf, egal ob es ein Topmanager ist oder vielleicht eine ganz, ganz einfache Hausfrau, unabhängig von der Hautfarbe, ob schwarz oder weiß, unabhängig vom Aussehen, vom Kleidungsstil und auch unabhängig von der sexuellen Orientierung. Jeder, ausnahmslos jeder, ist bei Jesus herzlich willkommen. Das heißt nicht, dass eine Person, die bei Jesus willkommen ist, auch genauso bleiben soll, wie sie ist. Das nicht. Das macht die Bibel deutlich, dass dann der Heiligungsprozess beginnt. Aber grundsätzlich ist erstmal jeder Mensch bei Jesus ganz herzlich willkommen. Auch du. Jeder ist bei Jesus willkommen. Jesus stellt keine Beschränkung auf. Wir tun das leider manchmal. Wir würden das natürlich so nicht zugeben, aber ganz ehrlich, in unseren Köpfen und Herzen, da stellen wir sehr häufig Beschränkungen auf. Und vielleicht fallen dir jetzt auch gerade Menschen ein, Menschen, die dir nicht so sympathisch sind. Vielleicht auch innerhalb dieser Gemeinde. Menschen, die dir quer kommen, Menschen, die so ganz anders geprägt sind als du. Menschen, die anders denken und handeln wie du, wo man am liebsten sagen würde, ja, vielleicht nicht sagen würde, aber denkt, ja, eigentlich ist schon jeder bei Jesus willkommen, steht ja auch in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, wo steht, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, aber du eigentlich nicht, weil du irgendwie nicht so in mein Schema passt. Du müsstest dich erst ändern und dann kannst du zu Jesus kommen. Ja, wir sagen das natürlich nicht, also wer sagt das schon? Aber wir lassen es manchmal andere spüren, indem wir ganz bewusst Menschen ignorieren, uns vielleicht ganz bewusst auch nicht zu diesen Menschen hinsetzen oder beim Kaffeetrinken im Anschluss des Gottesdienstes einen Bogen um solche Menschen machen, sie ganz bewusst da auch vielleicht schräg beäugen oder halt eben ignorieren. Aber unser Text und auch einige andere Texte in der Bibel machen unmissverständlich klar, bei Jesus ist wirklich jeder willkommen. Und zu jeder gehört nun mal auch oder gehören nun mal auch Kinder. Kinder sind für Jesus gleich wichtig wie auch Erwachsene. Und deshalb heißen wir als Gemeinde Neues Leben in Preußisch-Ollendorf Kinder genauso herzlich willkommen wie Erwachsene. Deshalb investieren wir uns als Gemeinde in Kinder, indem wir einen Kindergottesdienst anbieten, indem wir Jungsche anbieten, indem wir für Jugendliche eine Jugend anbieten. Und deshalb veranstalten wir nächste Woche unser Dschungelcamp. Wisst ihr, wir veranstalten das Dschungelcamp nicht, weil wir als Gemeinde zu viel Geld haben. Wir veranstalten das Dschungelcamp auch nicht, weil wir einfach Langeweile haben. Sondern wir veranstalten das Dschungelcamp, weil wir wissen, Kinder sind wichtig für Jesus. Und deshalb sind Geschwister in dieser Gemeinde dazu bereit, Geld zu investieren, Kraft zu investieren, Energie zu investieren und vor allem auch Zeit zu investieren in Kinder. Weil Kinder wichtig sind für Jesus. Kinder sind nicht nur die Zukunft der Gemeinde, sondern Kinder sind auch die Gegenwart der Gemeinde. Sie sind Teil der Gemeinde. Und deshalb gebraucht Jesus die Kinder als Beispiel für solche, die in das Reich Gottes kommen sollen, beziehungsweise das Reich Gottes erben sollen. Und da sind wir beim dritten und letzten Schlagwort, wegweisend. Kinder sind wegweisend. Vers 15. Der Herr Jesus sagt jetzt, wahrlich, ich sage euch. Jetzt muss man Folgendes wissen. Manchmal benutzt Jesus diese Redewendung, dass er sagt, wahrlich oder manchmal sogar wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann möchte er damit die Wichtigkeit seiner Worte nochmal ganz klar bezeugen oder untermauern. Ne, das wäre so, wie wenn wir jetzt sagen würden, Achtung, das, was ich jetzt sage, das müssen alle verstehen, das müssen alle hören. Und genau das möchte jetzt Jesus hier auch zum Ausdruck bringen. Jetzt passt ganz genau auf, was mir wichtig ist. Und was ist Jesus wichtig? Er sagt es, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Jetzt eine kleine grammatische Anmerkung. Diese Worte sind ja ursprünglich im Griechischen verfasst, also im griechischen Grundtext. Da muss man Folgendes wissen. Wir haben hier zweimal das Wort nicht. Ne? Wir haben nicht annimmt und nicht hineinkommen. Bei uns in der deutschen Sprache zweimal das gleiche Wort. Im Griechischen stehen hier zwei unterschiedliche Worte. Und hier bei diesem nicht hineinkommen, da steht die stärkste Verneinung der griechischen Sprache. Man könnte also übersetzen, passt auf, Achtung, das, was ich euch jetzt sage, das ist mir ganz besonders wichtig. Und dann sagt Jesus, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird auf gar keinen Fall hineinkommen. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern und dir und mir heute unmissverständlich klarstellen möchte. Er wird auf gar keinen Fall hineinkommen. Und jetzt steht doch die Frage im Raum, warum wählt Jesus ausgerechnet Kinder als Vorbilder aus, die einmal das Reich Gottes erben werden? Nun, zum einen haben Kinder Jesus nicht in Frage gestellt, beziehungsweise stellen Jesus nicht in Frage. Sie haben sich auch nicht gefragt, soll ich zu Jesus kommen oder nicht, sondern sie sind zu Jesus gekommen, so wie sie sind. Sind sie zu Jesus gekommen, in seine offenen Arme, das werden wir gleich in Vers 16 auch noch lesen. Und über Kinder sagt man ja, dass Kinder einen kindlichen Glauben haben. Ne? Das sagen wir ja sehr häufig. Was genau bedeutet das denn? Nun, vielleicht bedeutet das, dass Kinder bestimmte Dinge einfach so empfangen können. Wir haben ja zwei kleine Kinder, meine Frau und ich. Und wisst ihr, die Beobachtung, die wir machen als Eltern ist, dass unsere Kinder kein Problem haben, Geschenke anzunehmen. Sagen wir mal, bei ihrem Geburtstag oder an Weihnachten oder vielleicht auch grundsätzlich im Alltag. Ich als Vater, ich habe noch nie erlebt, dass eines unserer Kinder ein Geschenk abgelehnt hat. Und vielleicht du auch nicht bei deinen kleinen Kindern. Noch nie hat unsere älteste Tochter Zipora gesagt, weißt du Papa, ich kann dieses Geschenk nicht annehmen. Habe ich noch nie gehört. Oder ich bin nicht würdig genug, dieses Geschenk anzunehmen. Papa, ich muss doch erst mal was tun. Ich muss mir das Geschenk doch erst verdienen. So eine Situation habe ich als Vater noch nie erlebt. Ganz im Gegenteil. Kinder empfangen ein Geschenk mit riesengroßer Freude, oder? Also die sind begeistert, wenn sie was bekommen, auch wenn sie eine Kleinigkeit bekommen. Sie bringen häufig ihre Freude lautstark zum Ausdruck. Aber komischerweise, wenn wir Menschen älter werden, haben wir Mühe. Da haben wir zunehmend Mühe, Geschenke einfach so anzunehmen. Und häufig liegt das an unserem Stolz. Wir Erwachsene, wir sind einfach häufig sehr stolz und haben eine falsche Selbstwahrnehmung. Auf einmal schleichen sich Dinge in unser Leben, die uns daran hindern, das Reich Gottes zu empfangen oder die Segnung Gottes einfach voller Begeisterung, voller Dankbarkeit in Anspruch zu nehmen. Und das müssen wir ernst nehmen, weil Jesus, der sagt ja jetzt nicht irgendetwas, sondern Jesus, er drückt hier eine glasklare Warnung an uns aus. Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird auf gar keinen Fall hineinkommen. Und ihr Lieben, das ist eine sehr ernste Warnung an dich und mich. Kinder fragen sich nicht, bin ich würdig genug, das Geschenk anzunehmen? Habe ich es verdient oder nicht? Nein, sie nehmen die Segnung Gottes wohlwollend, voller Begeisterung, im kindlichen Vertrauen an und sie empfangen die Segnung Gottes. Das lesen wir in Vers 16, wo steht, und Jesus nahm die Kinder auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Also Jesus umarmt die Kinder, er nimmt die Kinder auf seinen Schoß, in seinen Arm und er segnet sie. Nun, segnen bedeutet, ich wünsche dem anderen etwas Gutes, Aber dieses Gute kommt nicht von mir, sondern dieses Gute kommt vom lebendigen Gott. Gutes von Gott zu empfangen, das ist jemand, der gesegnet ist. Und wir in christlichen Kreisen, uns ist dieses Wort Segen sehr geläufig. Wir sprechen häufig vom Segen oder vom Segnen. Es ist ein häufig gebrauchtes Wort und das ist auch gut so. Es ist gut so, dass wir häufig über den Segen Gottes sprechen, dass wir häufig den Segen Gottes einander zusprechen oder wünschen. Wir segnen einander, wir bitten um Gottes Segen, weil wir wissen, wir sind abhängig von dem Guten und das Gute kommt nun mal von Gott, damit wir Gutes von Gott empfangen. Denn wir wissen, wir sind darauf angewiesen. Wir brauchen Gottes Bewahrung, wir brauchen Gottes Leitung, wir brauchen seine Liebe, weil wir Menschen eine tiefe Sehnsucht haben nach Liebe. Wir brauchen Gottes Korrektur, wir brauchen seine Vergebung, wir brauchen seine Gnade. All das steckt in diesem Wort Segen. Segen ist einfach ein sehr, sehr weiter Begriff und er steht für all das Gute, was wir von Gott empfangen. Weil wir wissen, dass wir alles Entscheidende in unserem Leben letztendlich von ihm empfangen. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir echte Segensträger werden. Dass wir immer wieder auch Gott bitten, Herr, segne uns, segne unsere Kinder, aber mach uns auch zum Segensträger. Jeden Tag neu ein Segen auch für andere. Und spannend ist dann, dass direkt im Anschluss von diesem Text, also ab Vers 17, dann die Situation kommt mit diesem reichen, erwachsenen Mann. Wir haben eben die Geschichte in der Schriftlesung gehört. Und nicht nur Markus schildert diese Situation, sondern auch Matthäus und Lukas. Wisst ihr, Matthäus, Markus und Lukas, außer Johannes, sie berichten von dieser Segnungsgeschichte Jesus gegenüber den Kindern. Und bei allen drei Evangelisten kommt dann folgende Begebenheit. Wir haben es eben in der Schriftlesung gelesen. Dann kommt Markus Kapitel 10, Vers 17, wo ein erwachsener Mann zu Jesus kommt. Ich werde jetzt diesen Text nicht nochmal lesen, sondern nur Vers 17. Da steht, und als er auf den Weg hinausging, also Jesus hat die Kinder gesegnet und dann hat er diesen Ort verlassen, ist dann weitergezogen und dann kommt folgende Situation, da lief einer herzu, also ein erwachsener Mann, fiel vor Jesus auf die Knie und fragte, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und wisst ihr, mit dieser Geschichte möchten alle drei Evangelisten möchten etwas deutlich machen, nämlich den ganz krassen Kontrast zu dem vorhergehenden Text. Also genau das Gegenteil zu der Geschichte mit Jesus und den Kindern. Während die Kinder das Reich Gottes empfangen, verpasst der reiche, erwachsene Mann das Reich Gottes. In Vers 22, da steht es ja dann unter anderem, er aber, also dieser reiche Mann, wurde traurig über dieses Wort, das Jesus ihm gesagt hat, und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also dieser reiche Mann, er verpasst das Reich Gottes. Jesus zeigt uns mit diesen beiden Begebenheiten, wer das Reich Gottes bekommt und wer es eben nicht bekommt. Aber die Frage, die doch jetzt im Raum stellt, ist doch, warum verpasst denn dieser erwachsene Mann das Reich Gottes? Ich meine, ganz ehrlich, der hatte doch die besten Voraussetzungen, oder? Also er läuft zu Jesus, er läuft aktiv zu Jesus, haben wir eben gelesen. Dann demütigt er sich vor Jesus, er fällt vor Jesus auf die Knie. Der hatte doch wirklich die besten Voraussetzungen. Aber er stellt die falsche Frage. Welche Frage stellt dieser erwachsene Mann? Er stellt die Frage, Vers 17, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und ihr Lieben, das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage. Das deckt die falsche Motivation von diesem erwachsenen Mann auf. Er wollte sich nämlich das ewige Leben, das Reich Gottes verdienen. Er wollte etwas tun. Er wollte sich das Reich Gottes erarbeiten. Er wollte sich sozusagen selber retten. Aber so funktioniert das nicht. Du kannst dich nicht selber retten. Du kannst nicht etwas dafür erarbeiten, verdienen, um das Reich Gottes zu erlangen, zu erben. Wir müssen es so machen wie die Kinder. Die haben nichts zu bringen, sie haben nichts anzubieten und Jesus sagt, sie erhalten das Reich Gottes. Dieser kleine vierjährige Junge, der schwerst behindert auf diese Erde gekommen ist und dann im Alter von 4 Jahren gestorben ist, konnte der irgendetwas Jesus bringen? Nein, definitiv nein. Und ich stelle mir vor, wie Jesus so ein 4 Jahre altes Kind in seinen Armen hält und seine Jünger fragt, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie dieses Kind auf mich zugelaufen ist? Seht ihr, wie dieses Kind sich an mich klammert? Wie dieses Kind mir das kindliche Vertrauen schenkt? Ihr wollt das Reich Gottes empfangen, ihr Erwachsenen wollt das Reich Gottes empfangen, werdet wie die Kinder. Nur solche wie sie werden es empfangen. Und auf der anderen Seite haben wir den reichen jungen Mann, der einen frommen Lebensstil hatte. Hey, der hat von klein auf die Gebote Gottes gehalten. Auf jeden Fall behauptet er das. Der sich vor Jesus kniet und ganz ehrlich, den die meisten von uns und mich eingeschlossen total gerne in der Gemeinde hätten, oder? Ich meine, der war reich. Wieso nicht in der Gemeinde? Und dann war er noch richtig fromm. Also der hatte einen richtig frommen Lebensstil. Wer will so jemanden nicht in der Gemeinde? Aber er verpasst das Reich Gottes, er bekommt es nicht. Er wollte in den Himmel und kam nicht hinein. Und da stellt sich doch die Frage, ja, wie kann man denn gerettet werden? Wie komme ich als Erwachsener denn in den Himmel? Wenn die Kinder, die nichts zu bringen haben, nichts anzubieten haben, in das Reich Gottes kommen und dieser reiche Mann, der so viel anzubieten hatte, nicht in das Reich Gottes kommt, ja, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Und hier in unseren beiden Begebenheiten wird sehr deutlich, in den Himmel kommt nur derjenige, der zu Jesus kommt, und zwar so wie er ist, der sich bewusst macht, ich habe Jesus nichts anzubieten, egal wie reich ich bin und egal wie fromm ich bin, ich kann Jesus nichts bringen, ich kann mich selber nicht retten, ich kann nichts tun, sondern der einfach so wie er ist zu Jesus kommt und ihm völlig vertraut. Ihr Lieben, das ist lebendiger biblischer Glaube. Ich vertraue Jesus mein Leben an. Ich lasse meine Sicherheiten los, auf denen ich stehe. Meine eigenen Leistungen, meine Religiosität, mein Besitz. Ich lasse es los. Ich weiß, das kann mich nicht halten, sondern ich gehe diesen Schritt auf Jesus zu und ich vertraue Jesus mein Leben an. Und zu diesem Schritt möchte ich auch heute wieder einladen. Wenn du diesen Schritt noch nicht auf Jesus hin getan hast, möchte ich dich einladen, geh diesen Schritt auf Jesus zu und lass deine Sicherheiten los. Vertraue nicht auf dich, sondern vertraue einzig und allein auf Jesus Christus. In einer alten Hymne heißt es, mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzespein. Ihr Lieben, das ist echtes Vertrauen. Jesus nimmt heute die kleinen Kinder in die Arme und sagt dir, willst du das Reich Gottes erben? Dann lauf zu mir, klammere dich an mich, vertraue mir, ich bin der Einzige, der dich retten kann. Und nur dann werden wir das Reich Gottes, das ewige Leben erben, wenn wir es so annehmen wie ein Kind, im kindlichen Vertrauen. Ihr Lieben, sollten wir einmal vor Gott stehen, und sollte Gott uns einmal die Frage stellen, warum soll ich genau dich in meinen Himmel hineinlassen? Wenn du dann diese Frage in der ersten Person beantwortest, also im Singular, dann hast du die Predigt heute nicht verstanden. Dann hast du die Wegweisung der Kinder heute nicht verstanden. Denn die Antwort auf diese Frage ist nicht, auf die Frage, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen, ist nicht, weil ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin. Gott, weil ich ein Leben gelebt habe, ein rechtschaffenes Leben, eigentlich kein böser Mensch war. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe treu meine Kirchensteuer bezahlt. Ich bin als Kind getauft. ich habe dies oder jenes getan. Wenn du so antwortest, dann hast du die Botschaft nicht verstanden. Nein, auf die Frage, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen, dann musst bei wahren Kindern Gottes, kommt die Antwort nicht in der ersten Person Singular, sondern in der dritten Person. Weil Christus kam, weil Christus starb und weil Christus auferstanden ist. Einzig und allein aus diesem Grund kann uns Gott in sein Reich, in seinen Himmel lassen. Ich verlasse mich allein auf Jesus Christus, der für mich gekommen ist, der für mich gestorben ist und der für mich auferstanden ist. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Amen.